Hallihallo. Da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es freut mich sehr, dass ihr wieder alle mit dabei seid, und wie immer beginne ich mit einem großen Danke an meine neuen UnterstützerInnen auf Steady. Danke an Hanna, danke an Larissa, danke Hanna, die Zweite, danke Galinda und danke Felix. Wenn ihr Große Töchter auch gut findet und den Podcast gerne unterstützen würdet, freue ich mich natürlich sehr drüber. Das könnt ihr auf steadyhqv.com/Große Töchter Podcast oder auf der Homepage großetöchter-podcast.at, da kann man einfach auf Unterstützen klicken und dann kommt man auch auf die Steady-Seite. Der Steady-Account ist für den Podcast gerade jetzt sehr wichtig, weil sich auch meine Erwerbssituation ändert im Moment und es wird für mich in Zukunft schwieriger sein als bis jetzt, den Podcast unbezahlt weiterzumachen und vor allem unbezahlt in der Frequenz, in der ich ihn jetzt mache, weiterzumachen. Und das sind eben zwei reguläre Folgen im Monat und zwischendrin kleine Minisoden. Also bitte um Support an dieser Stelle. Zu Gast ist heute Brigitte Theisel. Sie ist die leitende Redakteurin des wunderbaren feministischen Monatsmagazins Anschläge. Und wir sprechen in dieser Folge über feministische Medien, aber auch alternative Medien im Allgemeinen, weil die Anschläge auch Teil des Bündnis alternativer Medien sind seit kurzem. Und was das ist, wird euch die Brigitte erzählen. Bevor es jetzt aber weitergeht, möchte ich, dass ihr alle in euren Browser eintippt. Anschläge mit AE, also anschläge.at/Abo. Und dort kann man, Überraschung, ein Abo abschließen. Und ich empfehle euch sehr, das zu tun, denn alternative Medien sind auf Abonnentinnen und Abonnenten angewiesen. Und damit ihr Zeit habt, das zu tun, gebe ich euch jetzt ein paar Sekunden und warte einstweilen hier. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Brigitte.
Hallo.
Es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und heute zu Gast bist.
Und ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Beginnen wir gleich mal wie immer mit: Wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Brigitte Theisel. Ich bin aktuell leitende Redakteurin beim feministischen Magazin Anschläge. Bin auch freie Journalistin und Erwachsenenbildnerin. Weil ich jetzt seit 2019 leitende Redakteurin bin bei Anschläge, habe ich meine selbstständigen Tätigkeiten ein bisschen zurückgeschraubt. Mhm. Aber ich schreibe auch für andere Medien. Ich bin zum Beispiel ständige Freie beim Online-Standard, bei D-Standard. Mhm. Als Erwachsenenbildnerin halte ich Workshops, Vorträge zu bestimmten Themen und bin immer wieder mal in verschiedenen Projekten involviert. Mhm.
Und auf deiner Homepage bezeichnest du dich als Journalistin und Erwachsenenbildnerin, geboren in Graz, aufgewachsen in der südlichen Steiermark, lebt und arbeitet in Wien. Bloggerin, Feministin, Arbeiterin, Kind, Social Media Nutzerin der ersten Stunde. und du hast schon gesagt, du bist leitende Redakteurin bei den Anschlägen. Was bedeutet das genau, leitende Redakteurin?
Ja, also wir haben bei Anschläge ein ehrenamtliches Kollektiv. Und wir haben zwei leitende Redakteurinnen. Wir sind im Moment für 30 Stunden angestellt. Mhm. Und noch eine dritte Redakteurin, die für 10 Stunden angestellt ist. Das heißt, wir haben ein sehr kleines, bezahltes Team. Mhm. Und wir Leitenden müssen uns wirklich um die Planung des gesamten Hefts kümmern. Das heißt, Themenplanung, Autorinnensuche, Texte redigieren, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, um die Website kümmern, Veranstaltungen. Also da fällt wirklich sehr viel hinein.
Ja, ich will ja mit dir heute so ein bisschen über feministischen Journalismus sprechen. Mhm. Und da ist natürlich gleich mal die erste Frage, welche feministischen Medien gibt es denn überhaupt in Österreich?
Also als Magazin, das 8-mal pro Jahr erscheint, gibt es aktuell in Österreich nur die Anschläge, also die jetzt so häufig erscheinen und so viele Themen abdecken. Mhm. Aber es gibt auch noch die Frauensolidarität, ein Printmagazin, das sich vor allem auf Entwicklungspolitik, den globalen Süden, so globale Zusammenhänge fokussiert. Dann die AIB-Informationen in Innsbruck, die einzelne Ausgaben zu verschiedenen Schwerpunktthemen gestalten aktuell. Dann gibt es natürlich noch die Standard, also das feministische Ressort vom Online-Standard. Und ja, ansonsten Blogs gibt es ja fast gar nicht mehr, doch noch einzelne und natürlich Podcasts wie deinen. Ja, also sehr viele gibt es leider nicht. Es sind viele feministische Printmedien in Österreich, die in den 90ern nach 2000 wieder eingestellt wurden.
Mhm. Woran liegt das?
Ja, es ist meistens eine Ressourcenfrage, weil solche Medien leben oft sehr vom Engagement einzelner Redakteurinnen, Autorinnen, die sehr viel ehrenamtliche Arbeit reinstecken. Und wenn da die Generationenübergabe sozusagen nicht funktioniert, dann stirbt so ein Projekt oft. Oder manche haben dann so ein bisschen ein aktivistisches Burnout. Und weil die Ressourcen einfach nicht da sind, Förderungen sind sehr gering, die für solche Publikationen generiert werden können. Und daran scheitert es dann oft.
Und warum sind die Ressourcen nicht da?
Ja, also medienpolitisch, wenn man sich das anschaut in Österreich, die Förderlandschaft ist da nichts unbedingt auf freie alternative Medien ausgerichtet. Es gibt die Publizistikförderung, die man zum Beispiel als Printmagazin, wie wir auch, beantragen kann, aber die ist wirklich sehr gering. Also da bekommt so ein Medium wie die Volksstimme zum Beispiel ein Medium, das auch in einem Bündnis ist, bei dem wir dabei sind, rund 2000 Euro ungefähr pro Jahr. Also so kann man kein Medium finanzieren. Mhm. Für freie Radios gibt es dann auch noch einige eigene Förderungen. Aber da arbeitet man auch immer am Limit. Und klassische Medien generieren ja sehr viel über Inserate. Mittlerweile hat sich das verschoben ein bisschen zu Inseraten der öffentlichen Hand, also von Ministerien und so weiter. Mhm. Und davon profitieren solche Medien wie wir natürlich kaum, weil wir einfach auch die Reichweite nicht bieten können. Mhm. Das heißt, da wird kaum bei uns inseriert, so kann man wenig Geld einnehmen, plus linke kritische Medien bieten natürlich auch kein optimales Werbeumfeld. Also gerade für Unternehmen sind wir da wenig interessant.
Welche Reichweite haben die Anschläge gerade?
Wir haben eine Auflage von ungefähr 5000 Stück aktuell.
Du hast ja schon das Bündnis angesprochen, in dem die Anschläge jetzt auch dabei sind. Was ist das genau? Wie heißt das genau? Was tut das genau?
Das nennt sich BAM, Bündnis Alternativer Medien. Hat sich vor einigen Monaten gegründet. Und zwar eigentlich wieder einmal unter der türkis-blauen Regierung. Mhm. Also es hat schon Bündnisse unter der schwarz-blauen Regierung um die Jahrtausendwende gegeben, die sich wieder aufgelöst haben. Jetzt ein neuer Anlauf. Einerseits die politische Situation, der rechte Diskurs, die Attacken, die es auf Medien auch gab. Plus auch das Streichen von Förderungen, also Anschläge und Frauensolidarität waren direkt betroffen. Und da haben sich verschiedene alternative Medien zusammengetan. Und zwar, dass ich alle aufzähle, die AIB-Informationen und die Frauensolidarität, von denen ich schon erzählt habe. Der Augustin, Malmö, der Mosaik-Blog, Radio Orange, Skuk, die Volksstimme, Anschläge. Und wir haben vor kurzem ein Straßenfest veranstaltet mit politischer Diskussion, Künstlerinnen, wo alle Medien vorgestellt wurden und wir uns vernetzt haben. Das war sehr nett in Otterkring. Wir treffen uns regelmäßig ungefähr einmal im Monat und versuchen eben Netzwerke aufzubauen, uns gegenseitig zu unterstützen. Das kommt sehr oft zu kurz bei alternativen Medien, weil es eben überall wenige Menschen gibt, die sehr viel Arbeit, ehrenamtliche Arbeit leisten müssen. Und da versuchen wir uns eben gegenseitig thematisch zu unterstützen, Tipps zu geben, bezüglich Förderungen, Texte, Autorinnen auszutauschen, gemeinsame Veranstaltungen zu machen, um mehr Sichtbarkeit für alle zu erreichen und dadurch auch mehr LeserInnen und AbonnentInnen zu bekommen.
Die Anschläge haben ja gerade auch so eine Abo-Kampagne hinter sich. Ja. Magst du mal erzählen, was da der Hintergrund war und wie das so gelaufen ist?
Genau, also wir haben, also unser wichtigster Fördergeber ist eigentlich die Stadt Wien, die Frauenabteilung der Stadt Wien, und auch wichtig für uns war das Frauenministerium. Da haben wir eine Förderung von 23.000 Euro pro Jahr bekommen. Unter der türkisblauen Regierung wurde uns die komplett gestrichen. Wir haben schon damit gerechnet, weil das 2000 schon so war. Wir haben zwar gehofft, dass vielleicht nur gekürzt wird, aber es wurde auf null gestrichen. Und das heißt, da haben wir schon vorausschauend eine Abo-Kampagne geplant. Also, dass wir 666 Abos bekommen, das genau diese Summe dann ausgleicht. Wir waren da auch in so einem Schulungsprojekt vom Crowdfunders Hub, wo wir geschult wurden, wie wir die Kampagne aufstellen können, und haben dann eben über eine eigene Website Abos mit ein paar Goodies verkauft, haben sehr viele prominente Unterstützerinnen auch angefragt, ob sie uns unterstützen, haben Veranstaltungen gemacht, Pressearbeit, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wir waren fast schon überwältigt von der Solidarität, also dass manche auch ohne unser Zutun eigene Soli-Partys veranstaltet haben, dass sehr viele Prominente uns auch unterstützt haben, aber es war halt auch sehr kräftezehrend, weil das ist alles Arbeit, die wir zusätzlich leisten und natürlich nicht bezahlt wird.
Ja.
Ja, das waren die Schattenseite so ein wenig.
Abos sind ja auch sehr wichtig für die Anschläge, weil das halt sozusagen das Fundament der Finanzierung ist.
Genau.
Auch. Wir haben jetzt schon darüber geredet, was sozusagen fehlt und was wird es jetzt brauchen, um feministische Medien oder auch insgesamt alternative oder linke Medien besser aufzustellen?
Also
wenn du jetzt einen Zauberstab hättest und für die Anschläge was herzaubern könntest, was wäre das?
Ich denke, es wäre sicher eine andere Form der Medienförderung, die solche Medien wie uns absichert. Weil wir sind so froh, dass wir jetzt so viele neue Abonnentinnen haben. Aber wir vertreten auch die Meinung, dass solche Medien wie wir staatlich gefördert werden sollten, dass sie ein wichtiger Beitrag sind für eine Demokratie und dass wir einen wichtigen demokratiepolitischen Auftrag haben. Genau, in Sachen Medienförderung bin ich jetzt nicht die Expertin, aber die Publizistikförderung und die Medienförderung allgemein gehören da auf jeden Fall überarbeitet, dass hier ein überlebensfähiges Modell geschaffen wird und vor allem da nicht so viel an ehrenamtlicher Arbeit hängt. Es werden, denke ich, auch Kooperationen mit etablierten Medien denkbar, dass man da irgendwie Ressourcen bündelt. Ich denke, da könnte man sich kreativ, könnte man vieles andenken. Leider fällt uns auch oft die Zeit, um da neue Ideen zu entwickeln. Aber wir sind immer wieder unterwegs auf der Suche nach neuen Kooperationsmöglichkeiten, neuen Projekten. Ja, ich denke, da war einiges möglich.
Also falls das jetzt irgendjemand hört, der in etablierten Medien tätig ist und mit den Anschlägen kooperieren möchte, kann man sich bei Brigitte melden.
Ja.
Die neue Anschläge ist ja vor kurzem rausgekommen. Ich habe sie noch nicht gekriegt, immer noch nicht. Ah. Ich warte sehnsüchtig drauf.
Passt.
Aber ich habe gesehen, dass die Lea Susi Michel auch was geschrieben hat zu feministischen Medien. Und da möchte ich auch die Frage anschließen, so welche Bedeutung haben feministische Medien für feministische Bewegungen, also auch für Aktivismus? Welche Bedeutung haben sie für das große Ganze, unter Anführungszeichen? Und welche gesellschaftspolitische Wirkmacht haben sie?
Ja, ich glaube, diese Wirkmacht von feministischen Medien wird oft total unterschätzt. Also die Anschläge gibt es seit 1983. Und wir bearbeiten seit 83 Themen, die erst, Also manche Themen haben erst seit wenigen Jahren in den Mainstream gefunden, die wir seit Jahrzehnten bearbeiten, ob das Gewalt gegen Frauen ist, Ungleichbehandlung im Beruf und so weiter, Körperpolitiken. Und da sind feministische Medien einerseits ganz wichtig für feministische Bewegungen selbst. Das heißt, dass innerhalb feministischer Bewegungen Ideen entwickelt, weitergedacht werden, Kritik passiert und das für Bewegungen allgemein sehr wichtig ist, dass die auch ihre eigenen Medien haben. Andererseits wirken wir trotz unserer relativ geringen Reichweite durchaus auch auf etablierte Medien ein. Wir fungieren auch als Ausbildungsstätte, das heißt, es gibt viele Redakteurinnen, die einmal bei Anschläge gearbeitet haben und jetzt beim ORF, bei der Wiener Zeitung, wo auch immer arbeiten. Das ist allgemein bei alternativen Medien, dass die eine Ausbildungsstätte für viele Leute sind.
Ja, weil es auch oft nicht möglich ist, in andere Medien überhaupt reinzukommen.
So. Genau, ja. Genau. Entweder ja. Das oder dass man überhaupt mal sich irgendwie ausprobiert. Mhm. Da das ist sehr niederschwellig und das ist auch ein Punkt, der, glaube ich, oft übersehen wird. Das heißt, ich würde sagen, feministische Medien sind auf vielen Ebenen sehr wichtig für eine Demokratie. Und ja, ich denke, das wird oft zu wenig gesehen.
Du hast schon darüber gesprochen, was die aktuelle Medienpolitik jetzt mit linken Medien oder mit alternativen Medien oder mit feministischen Medien macht. Gibt es da noch irgendwas, was du gerne noch dazu sagen würdest?
Die Medienpolitik, was allgemein so mühsam ist, wenn sich der politische Diskurs verschiebt, so wie jetzt unter Türkis Blau, dass es sehr viel Kraft kostet, sehr viele Sachen wieder von Null auf zu erklären und Errungenschaften, wo man denkt, dass die eigentlich schon selbstverständlich sein sollten, wieder zu verteidigen und wieder so Basic-Artikel zu schreiben über das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, Pressefreiheit und Co.
Ja, es gibt einen Gender Pay Gap.
Ja, das raubt oft schon ein bisschen die Energie für utopisches feministisches Denken, was ich auch sehr wichtig finde. Aber ja, als Feministinnen ist uns gleichzeitig natürlich auch klar, dass feministische Errungenschaften niemals fix sind, sondern immer wieder aufs Neue verteidigt werden müssen. Mhm. Aber wenn so eine geballte Ladung kommt, ist das schon ziemlich kräftezehrend und zwischendurch frustrierend, finde ich.
Ja, es ist ja insgesamt, finde ich, frustrierend gerade, dass also das Bündnis zum Beispiel keinen Millimeter, das ich sehr schätze natürlich, weil die wichtige Arbeit machen gerade, aber es ist doch irgendwie auch schon ein Abbild unserer Zeit, dass eine feministische Bewegung sich dass man keinen Millimeter machen will, sondern weil es ist nur eine Defensivhaltung, es geht nur darum, das zu verteidigen, das Wenige zu verteidigen, was man schon hat, so. Ja. Das ist ziemlich traurig.
Ja, das ist frustrierend.
Ich wollte vorher noch zu den Anschlägen fragen, und das habe ich dann vergessen, wo man die kaufen kann, wo man sie abonnieren kann. Gibt es die im regulären Buchhandel? Wo kriegt man die?
Also Einzelhefte kann man leider nicht überall kaufen. Es gibt Verkaufsstellen, die findet man auf unserer Website. Da sind verschiedene Wiener Buchhandlungen, Trafiken und auch in vielen anderen österreichischen, deutschen und Schweizer Städten. Auch so Infoläden, teilweise Lokale.
Wie lautet die Homepage, wo man das finden kann?
Anschläge.at. Und ja, dort kann man auch die Anschläge abonnieren. Auf der Website findet man alle Informationen. Genau, wir bekommen jetzt gerade eine neue Website, die wird Ende Sommer gelauncht und schön. Da funktioniert das dann auch einfacher, dass man direkt über die Website bezahlen kann. Das ist jetzt noch ein bisschen umständlicher, aber ja, dann wird das einfacher und genau.
Du hast ja auch den Blog Denkwerkstatt gegründet. Warum hast du dich dazu entschieden und warum? Also aktiv ist er ja nicht mehr, oder? Oder ist er noch aktiv?
Nein, nicht wirklich.
Okay.
Also ich schreibe ab und zu noch was, aber ich bin keine aktive Bloggerin mehr. Genau, ich habe ihn 2009 gegründet. Und zwar, da habe ich ein Jahr vorher angefangen, Gender Studies zu studieren. Und ja, ich wollte irgendwie so meine Gedanken aus dem Gender Studies Studium einerseits ein bisschen verarbeiten und unter die Leute bringen und andererseits ich habe vorher an einer FH in Graz Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert, das heißt, mein Bezug zum Journalismus war da, Und ich habe aber nach dem FH-Studium eigentlich nicht im Journalismus gearbeitet, wollte da aber ein bisschen dranbleiben. Und damals gab es eigentlich in Österreich, außer meinem, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, keinen feministischen Blog, zumindest nichts, wo es regelmäßig gebloggt wurde. Und genau, damals gab es aber noch sehr viele Blogger, BloggerInnen. Und da wollte ich so ein bisschen die feministische Lücke füllen. Das war, da bin ich damals noch nicht sehr auf Gegenliebe gestoßen. Ja. ja, habe dann auch mit anderen, also in Deutschland gab es ja schon viele feministische Bloggerinnen, habe da so ein bisschen auch die Vernetzung vorangetrieben. Und durch den Blog sind da eigentlich sehr viele tolle Sachen entstanden und habe ich tolle Leute kennengelernt. Ja, und dann mit der Zeit hatte ich einfach immer weniger Zeit fürs Bloggen aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit. Plus, ja, ich glaube, Blogs sind jetzt auch, denke ich mal, weniger beliebt bei LeserInnen. Ich würde sagen, die Podcasts haben die Blogs abgelöst.
Ja.
Oder?
Ja, das, man merkt ja auch daran, dass viele BloggerInnen jetzt anfangen, Podcasts zu machen. Ja. Ja, es ist ja so, dass die österreichischen etablierten Redaktionen ja sehr männlich und sehr weiß sind. Das Feuilleton ist voll mit alten weißen Männern, egal wo man hinschaut. Und ich habe mir angeschaut, bei den Tageszeitungen ist das Mann-Frau-Verhältnis bei den ChefredakteurInnen 10-1. Also die einzige Chefredakteurin ist die Martina Salomon vom Kurier. Ja, überhaupt halt ein sehr männlich dominiertes Feld. Erstens, warum ist das so? Zweitens, was kann man dagegen tun? Bitte ein
Nicht ein ganz so einfache Frage, aber ich würde sagen, grundsätzlich ist es mal ähnlich wie in allen anderen Bereichen, dass Frauen für Frauen noch immer schwieriger ist, in Führungspositionen zu gelangen. Und ich denke, was beim Journalismus hinzukommt, ist, dass es einfach ein Bereich ist, wo es sehr viel Konkurrenz gibt und wo man auch sich sehr exponiert, also wo man sehr in der Öffentlichkeit steht, sich gerne selbst verkaufen muss. Ich denke, das nimmt stark zu. In den Medien, dass man sich auch selbst als Marke sozusagen etablieren muss. Und wie wir wissen, liegt das Frauen ja eher weniger auf die Bühne zu gehen und sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, das ist, denke ich, etwas, was beim Journalismus dazukommt. Bloß die Arbeitsbedingungen sind natürlich auch so, dass ja, es kein normaler 9-to-5-Job ist. Das ist wirklich ja, sehr viel Zeit, sehr viel Engagement erfordert, sehr viel Vernetzung auch außerhalb der regulären Arbeitszeit notwendig ist und das, denke ich, auch nochmal zusätzliche Hürden für Frauen sein können.
Ja. Weil sie halt auch sozusagen mehr arbeiten, weil sie daheim auch arbeiten.
Genau, zum Beispiel aufgrund von Betreuungspflichten. Was man dagegen tun kann, ja, ich denke, es hat sich schon ein bisschen was verändert. Wenn man bestimmte Medien anschaut, gibt es da schon mehr, ich nenne es jetzt mal Diversität. Also ich denke, es gibt schon ein gewisses Bewusstsein, dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn man nur eben weiße Männer in der Redaktion hat. Das ist natürlich auch was damit macht, wie Themen bearbeitet werden und so weiter. Da hat sich bei verschiedenen Medien auf jeden Fall schon was getan. Es gibt auch Frauennetzwerke wie das Frauennetzwerk Medien, wo man sich gegenseitig unterstützt. Ich glaube, das Problem ist dann oft auch so ein bisschen, wie man in so Männernetzwerke dann, die trotzdem existieren, ob man die aufbrechen kann. Und ja, ich denke, das ist auch noch ein Punkt, der das Ganze erschwert, dass im Journalismus halt auch sehr viel informell passiert. Es ist jetzt selten, dass eine Stelle ausgeschrieben ist, sondern ja, da kommt man eher anders durch, wo man schon als Freie gearbeitet hat oder eben auch durch Netzwerke, die man sich geschaffen hat, irgendwo rein. Das heißt, das ist nochmal eine Hürde. Und dann kommt noch hinzu, also einerseits bei Die neue Sichtbarkeit in Social Media, denke ich, hat positive und negative Aspekte. Mhm. Einerseits denke ich, oder überhaupt durchs Netz gibt's niedrigere Eintrittsbarrieren, also dass man im Netz selbst Projekte starten kann, die Frauen starten können und sich selbst ja ein Publikum erarbeiten, ohne dass einen jetzt jemand dafür einstellen muss oder man bestimmte Leute kennen muss. Andererseits kennen wir die Thematik Hass im Netz, die den Frauen nochmal ganz anders ausgesetzt sind. Und ich weiß noch, damals als Bloggerin habe ich da sehr viele Frauen gesehen, die wieder aufgehört haben, weil sie das einfach nicht ausgehalten haben. Da waren manche wirklich massiven Attacken an ihrem Arbeitsplatz, im Privatleben ausgesetzt. Mhm. Und da muss man schon auch, da muss man es schaffen, dass vieles an einem abprallt.
Ja. Und eine weitere Barriere auch zum Starten von so eigenen Projekten ist natürlich auch, dass es dann halt unbezahlte Arbeit ist und das kann sich auch nicht jeder leisten.
Exakt.
So. Ja, ja. Wie bist du eigentlich zum Journalismus gekommen? Also was hat dich daran fasziniert? Warum wolltest du das machen?
Ich habe schon erwähnt, ich habe die FH gemacht in Graz, Journalismus und Unternehmenskommunikation. Habe zuerst eigentlich ein anderes Studium begonnen. Mhm. Aber es war so, dass ich als Kind schon eine sehr hohe Medienaffinität hatte. Also ich habe seit ich denken kann, alle Medien konsumiert, die ich irgendwie in die Finger bekommen habe, habe sehr viele Magazine gelesen, sehr viel ferngeschaut, bin sehr gerne ins Kino gegangen, Radio gehört, habe als Kind da schon eigene Radiosendungen aufgenommen. Das heißt, eigentlich früher wollte ich immer zum Radio, ist aber nicht geworden. An der FH ist mir auch gesagt worden, dass es mit meiner Stimme nichts wird.
Tatsächlich? Warum? Was haben sie gesagt zu dir?
Ich habe keine Radiostimme.
Oh no.
Allerdings glaube ich, dass ich nicht unbedingt gut aufgehoben wäre beim Radio, aber das war so mein ursprünglicher Wunsch.
Mhm.
Das heißt, ich hatte da immer schon ein Interesse, eine Nähe und nach der Fachhochschule wollte ich eigentlich nicht im Journalismus arbeiten. Dort hat man uns das fast eher so ein bisschen versucht auszureden.
Wirklich? Was wurde euch gesagt?
Das ist halt ein Feld ist, wo immer mehr Leute entlassen werden, immer weniger Jobs gibt, immer mehr Stress und Anforderungen, was ja auch stimmt. Und genau, bei meinem Studium war eben auch Unternehmenskommunikation, also PR dabei. Und in der PR gibt es natürlich leider viel mehr Jobs und besser bezahlte Jobs. Aber ich wollte dann eigentlich in die Wissenschaft. Nach dem Studium habe ich dann Gender Studies gemacht, habe auch ein Doktoratstudium begonnen. Aber in der Wissenschaft an der Unis habe ich mich gar nicht zurechtgefunden, beziehungsweise die Strukturen haben mich dort sehr frustriert und den Wunsch habe ich dann irgendwann verworfen und bereue ich nicht. Ja.
Also du hast die Wissenschaft noch mehr als irgendwie ein geschlossenes System oder ein noch mehr barrierereicher erlebt als den Journalismus.
Ja, also vor allem also diese Hierarchien, das hat mich doch sehr überrascht und das auch selbst innerhalb der Gender Studies, also dieses enorme Konkurrenzsystem und dass ich quasi mit dem Thema feministische Gesellschaftskritik in so ein internationales Konkurrenzsystem muss. Damit habe ich mich nicht so gut zurechtgefunden.
Ja.
Plus mir hat auch der Background gefehlt. Ich habe ein FH-Studium bereitet einerseits nicht so gut vor und ich hatte auch ich bin in keinem akademischen Umfeld aufgewachsen.
Ja.
Ich habe mich da auch nie so richtig wohlgefühlt in dem Betrieb.
Das kenne ich.
Und ich habe dann nebenbei wieder angefangen, journalistisch zu arbeiten. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich jetzt wieder mehr in dem Feld arbeite.
Hast du selbst, und nur was du erzählen möchtest natürlich, wenn du was erzählen möchtest, hast du selbst Erfahrungen gemacht mit so Sexismus, sexistischen Strukturen im Journalismus? Was hast du da erlebt auch?
Nachdem ich nie angestellt in einer großen Redaktion gearbeitet habe, beschränkt sich das ziemlich. Da können andere sicher viel mehr erzählen. Was ich kenne, ist natürlich sehr viel Hass, bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt zu sein. über Social Media, über Mail.
Das heißt, es gibt tatsächlich Leute, die Anschläge lesen und dann und nur um dann irgendwie zu haten im Internet und Drohungen auszuschicken oder wie? Oder
ja, also über Anschläge.
Das frage ich mich nämlich immer, wie finden die Leute dann überhaupt zu einem?
Lustigerweise habe ich am meisten als Bloggerin abbekommen. Ja. Da war es auch so, dass viele irgendwie auf meinen Blog gekommen sind. Ich glaube, damals auch so Maskulinisten so systematisch feministische Blogs abgegrast haben. Okay, weil das hat man immer so gemerkt, wenn wieder viele betroffen waren. Ja. Und da habe ich eben wirklich, das war auch bevor das Thema Hass im Netz gesellschaftlich so präsent war. Und das hat mich schon ziemlich auch abgeschreckt, so wirklich sehr detaillierte Mord- und Vergewaltigungsdrohungen zu bekommen.
Okay.
Das hat mich damals noch ziemlich schockiert. Mhm. Auf dem Blog waren so die üblichen Beschimpfungen, da habe ich da einfach die Kommentare moderiert, nicht mehr automatisch zugelassen. Mhm. Und jetzt zur Anschläge habe ich lustigerweise schon Hasspost bekommen, also Briefe und Postkarten. Gibt es tatsächlich Leute, die sich diese Mühe machen.
Okay.
Allerdings ist da der Hass vergleichsweise harmlos, also da habe ich noch keine Gewaltdrohungen bekommen. Aber es ist über Anschläge relativ wenig, muss ich sagen.
Ja.
Ansonsten auf Twitter gibt es da auch immer wieder Attacken. Ich muss sagen, dass ich merke, dass ich da wirklich mir schon eine ziemlich dicke Haut zugelegt habe, weil so gewisse Sachen berühren mich wirklich gar nicht mehr.
Ja.
Aber was mich dann doch immer wieder mal ein bisschen schockiert, ist, wenn Leute E-Mail-Adressen von mir herausfinden, die ich jetzt gar nicht auf meiner Website stehen habe oder so. Also ich denke, die haben sich schon sehr viel Mühe gemacht, irgendwie Sachen zu mir zu recherchieren. Das ist dann doch noch ein bisschen was mich, ja.
Ja, das ist dann bedrohlich irgendwie auch, oder?
Ja,
ja, auch wenn sie wirklich dann Briefe auch schicken. Also das ist irgendwie dann auch ein Schritt weiter, finde ich, als wenn man einfach nur im Internet irgendwie was mal abtippt.
Ja.
Ja. Okay, und was würdest du... Also die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, war, was würdest du jungen Frauen raten, die Journalistinnen werden wollen? Aber vielleicht sollte man ihr fragen, was ist Männern zu raten in dem Feld? Nein, die sind ja oft das Problem, nicht?
Ja. Ich denke, die könnten mal einen Schritt zurückgehen und nachdenken. Wie sie mal Raum schaffen können für andere Stimmen, wie sie in ihren Medien anderen Stimmen auch Platz geben könnten und wie anscheinend merken viele noch immer nicht auf Twitter, du bist ja auch auf Twitter unterwegs, oder? Mhm. Diese Bubble-Diskussionen mit gewissen Platzhirschen, die anscheinend wirklich sehr wenig Fähigkeit zur Selbstreflexion haben.
Ja, das habe ich gemerkt.
Dann Platz für Hoden-Hashtag war so lustig.
Dankeschön.
Gut, dass man das heute so einfach satirisch auch verarbeiten kann im Netz. Das bringt immer wieder Erleichterung, finde ich. Aber ja, ich denke, es gibt vor allem in der jüngeren Generation durchaus schon ein bisschen mehr Bewusstsein, wobei man es jetzt nicht aufs Alter beschränken sollte. Ich glaube, das ist dann auch manchmal ein Fehlschluss, zu denken, alle alten weißen Männer sind so und die Jungen sind alle ganz anders.
Es sind auch alte weiße Männer in the making, so ganz oft.
Das einerseits und andererseits gibt es auch Leute, die mit 70 noch sehr viel dazulernen, so ist es nicht. Ne? ich hoffe, dass da sich das durchaus fortsetzt, dass dieser Gedanke von mehr Vielfalt Medien gut tut.
Ja. Auf deiner Homepage bezeichnest du dich ja als, wie schon eingangs erwähnt, ArbeiterInnenkind.
Mhm.
Und da würde ich erstmal gern wissen, ich habe ein Interview gemacht vor kurzem mit der Veronika Born-Mehne und da hat sie gesagt, ein großes Problem im Journalismus ist nicht nur, dass es halt so männlich dominiert ist, dass es so weiß ist, sondern auch, dass durch diese prekären Arbeitsverhältnisse sich das ganz oft nur, also Leute als ArbeiterInnen Schichten sich das nicht wirklich leisten können, sozusagen diese Arbeit überhaupt zu machen und dass sich da halt auch immer wieder eine sehr homogene Sicht auf die Dinge reproduziert. Wie sehr erlebst du das im Journalismus? Und die zweite Frage, die dann wäre, ist, wie sehr wird dieses Prekariat und dann auch so diese Reproduktion von Eliten in feministischen Medien selbst reflektiert?
Mhm. Ja, ich denke auch, das ist ein großes Problem. Für Österreich kenne ich da keine verlässlichen Daten. Mhm. Aber für Deutschland gibt es ganz interessante Studien, dass wenn man sich, da gibt es ja sehr renommierte JournalistInnen-Schulen in Deutschland. Mhm. Und dort ist eine große Mehrheit der Studierenden kommt aus AkademikerInnen-Haushalten. Mhm. Und nachdem ja ein Einstieg in den Journalismus oft auch durch unbezahlte oder schlecht bezahlte Praktika passiert, beziehungsweise auch Auslandsaufenthalte mhm. sehr nützlich sind, ist natürlich die Frage, wer kann sich das leisten? Mhm. Ich habe das auch damals bei meinem Journalismusstudium gesehen. Also ich hätte es mir nicht leisten können, ein halbes Jahr nach New York zu gehen oder solche Dinge. Das befördert dann natürlich solche Strukturen, dass nur bestimmte Leute oder solche Leute sich eher durchsetzen. Und das sieht man dann vor allem beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und bei Qualitätsmedien. Also ist das dann noch stärker bei Boulevardmedien zum Beispiel. Da funktioniert das dann ein bisschen anders und ich glaube, also da gibt es zwar auch keine verlässlichen Zahlen, aber da habe ich auch schon mit Forscherinnen drüber geredet, dass man davon ausgehen kann, dass zum Beispiel bei Österreich dann viel eher Menschen arbeiten, die nicht aus AkademikerInnen-Familien kommen. Und
man könnte das einfacher infiltrieren mit feministischen Inhalten.
Könnte man auch mal, kann man versuchen, ja. Also, man begegnet durchaus immer wieder Leute, die sehr feministisch gesinnt sind bei Heute und Co. arbeiten, aber da braucht man halt auch vermutlich sehr viel
Frustrationstoleranz.
Ja. auf jeden Fall ist das ein Problem, denke ich, weil das natürlich prägt, in welchem Umfeld man aufgewachsen ist und in welchem Umfeld man sich aktuell bewegt und welchen Blick man dadurch auf bestimmte Themen hat. Und ja, mich ärgert das persönlich immer wieder in bestimmten auch linksliberalen Medien, wie zum Beispiel dem Falter, wenn man aus einer sehr privilegierten Perspektive dann sich nicht private Volksschulen, sondern öffentliche Schulen anschaut und wie die Leute dort leben in bestimmten Vierteln und man es einfach merkt, dass das so ein Blick von außen und von oben herab ist.
Ja.
Ich finde, da fehlt oft die Reflexionsfähigkeit, weil das allgemein ein Thema ist, ich habe das Gefühl, Klasse und soziale Ungleichheit ist im Intersektionalitätsdiskurs nicht sehr präsent. Ja. Also ich denke, in Sachen von Geschlecht, Rassismus, Antirassismus gibt es doch schon ein bisschen mehr Bewusstsein, obwohl noch sehr viel im Argen liegt. Mhm. Aber bei Klasse, denke ich, wird das noch sehr wenig reflektiert. Ja. Das heißt, es ist einerseits eine Frage, welche Perspektiven das sichtbar werden, eingenommen werden und andererseits diese Prekarität, die du angesprochen hast. Wir bei Anschläge reflektieren das schon. Es ist halt eine enorme Zwickmühle, dass wir einerseits ungerechte Strukturen, soziale Ungleichheit, sexistische Diskriminierung im System thematisieren, anprangern. Gleichzeitig bieten wir keine sehr gut bezahlten Arbeitsplätze und können unseren Autorinnen nicht marktübliche Honorare bezahlen. Aber wir machen es natürlich so, dass wir arbeiten ja immer daran, mehr Einnahmen zu generieren und alles, was wir dann am Plus schaffen, wird auch in Honorare an unsere Autorinnen, Illustratorinnen und so weiter investiert. Mhm. Das heißt, uns ist das bewusst und wir versuchen, möglichst da rauszukommen, weil unser Ziel wäre es natürlich, gut bezahlte Arbeitsplätze und auch gut bezahlte Aufträge vergeben zu können. Und zusätzlich versuchen wir eben auch Praktikantinnen, die bei uns sind, Autorinnen, so gut es möglich ist, zu unterstützen, zu vernetzen, auch an andere weiter zu vermitteln. Ja, das ein kleines Solidaritätsnetzwerk zu schaffen. Mhm. Ich verstehe es natürlich auch, wenn es Kritik gibt im Sinne von einerseits prangen die diese Ungerechtigkeiten an, andererseits bezahlt ihr selbst nicht gut. Mhm. Aber ja, die Frage ist auch, ja, wäre es besser, wenn es uns nicht geben würde. Also ich denke, dass solche Projekte auf jeden Fall braucht und ja, dass unser Ziel sein muss, daran zu arbeiten, dass wir finanziell, strukturell besser aufgestellt sind, wo wir schon auf dem Weg sind, nur es geht halt sehr langsam.
Also auch ein Appell an alle, die zuhören, bitte ein Abo abschließen.
Ja, unbedingt, unbedingt.
wo wir jetzt schon über das Thema Klasse sprechen, also weil du ja selbst eine, finde ich, der wenigen bist, die das Thema sehr oft, also das oft sehr laut thematisieren auch. Wie du schon selbst gesagt hast, das Thema kommt sehr oft zu kurz. Mhm. Wie wichtig ist das für dich? Also wie sehr informiert dein Background als Arbeiterinnenkind deinen Feminismus? Wo siehst du da einen Zusammenhang zwischen Klasse und Geschlecht? Wie wichtig ist das für dich?
Also für mich ist es sehr wichtig. Ich habe lange so ein Unbehagen in queer-feministisch-akademisch geprägten Umfeld gar nicht so zuordnen können. Also
ach, das kenne ich.
Ja. Also bei mir ist so, dass ich eben auch, ich glaube, bis ich 18 war, wirklich niemanden gekannt habe, der ein Studium abgeschlossen hat oder aktuell studiert. Das heißt, das war eine sehr fremde Welt für mich. Ja. Und feministische Szenen sind schon auch sehr akademisch geprägt. Ja. Und das war mal ein neues Zurechtfinden für mich. Und ja, diesbezüglich, als ich das dann angefangen habe, auch theoretisch zu reflektieren, hauptsächlich durch die Hilfe Verbündeter. Also ich habe da eigentlich einfach von anderen gelernt. Also es gibt sehr viele tolle AktivistInnen, die ich jetzt alle aufzählen könnte, die ob Blogs machen, Bildungsprojekte, wissenschaftlich dazu arbeiten. Ich habe eine Kollegin, die Bettina Aumeier, mit der ich einen Verein lange betrieben habe, Verein Genderraum. Mhm. Ja, von der ich da auch sehr viel gelernt habe, die im Bildungsbereich arbeitet. Ja, und da habe ich gedacht, es ist mir einfach ein Anliegen, da das anderen auch zu ermöglichen und Menschen zu vernetzen. Das heißt, ich organisiere Veranstaltungen, wann immer es mir möglich ist, um da einen Austausch zu schaffen. An der Uni bin ich ja nicht mehr so wirklich vernetzt, aber es gibt auch in Wien an der ÖH das Referat für Working Class Students, mit denen habe ich auch immer wieder was gemacht und versucht ja dann auch halt irgendwie zu unterstützen, so weit das möglich ist. Ja, und versuche es halt auch thematisch in meine Arbeit einzubringen, um einfach innerhalb queer-feministischer linker Szenen da mehr Bewusstsein zu schaffen und halt auch, ja, soweit es geht, anderen Stimmen Gehör zu verschaffen. Und da gibt es ja Gott sei Dank auch andere Medien, die das sehr gut machen. Der Augustin zum Beispiel, finde ich, ist da ein Vorzeigeprojekt, die das sehr toll machen.
Also habe ich das richtig verstanden, dass bei dir auch sozusagen das Bewusstsein für Klasse und deinem Background irgendwie später gekommen ist, nachdem das Bewusstsein für Geschlecht und geschlechtsspezifische Diskriminierungen schon da waren?
Ja, weil solange man keine Klassenreise macht, ist es auch nicht so relevant. Mhm. Also wenn man in einem Umfeld aufwächst, wo niemand studiert hat, dann ist es auch nicht so Thema. Mhm. Ich bin am Land aufgewachsen und jetzt in der Volksschule gab es da auch nicht, also in so einem sehr kleinen Ort, jetzt auch nicht so viele Unterschiede. Ich habe es dann eher erst an der Uni gemerkt, dass es mir mehr bewusst geworden ist. Mhm. Genau. Mhm. Und ja, es gibt da auch natürlich ganz unterschiedliche Ebenen. Also ich bin nicht in einer armutsbetroffenen Familie zum Beispiel aufgewachsen. Also da gibt es andere Leute, die dann noch ganz andere Sachen erzählen können. Ja, da versuche ich immer von anderen zu lernen, weil es sind echt sehr unterschiedliche Erfahrungen, ja, die nochmal ganz Unterschiedliches bewirken. Mhm. Ich hatte auch das Glück zum Beispiel, dass ich habe ja an der FH studiert und das ist sehr verschult und da kann man eigentlich kaum nebenbei arbeiten.
Das ist ein Glück gewesen.
Nee, also ich hatte das Glück. Das Glück kommt jetzt eigentlich, dass ich einerseits durch Waisenpension, die ich bekommen habe, finanzielle Unterstützung hatte und meine Mutter mich auch ein wenig finanziell unterstützt hat und sonst wäre mir das Studium einfach nicht möglich gewesen. Ja. Und ja, da kenne ich andere Kolleginnen, die denen das Studium nur möglich war durch wirklich nebenbei, also mindestens 30 Stunden arbeiten, das gesamte Studium über. Da denke ich mir, immer meinen vollen Respekt. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte ich dann bis heute keinen Studienabschluss. Mhm. Ja, das sind schon große Hürden, die da zu überwinden sind.
Dann würde ich noch gerne auf das Thema rassistische Strukturen im Journalismus eingehen. Also wir haben jetzt über Klasse gesprochen. Wie weiß und in Anführungszeichen autochthon österreichisch ist der Feminismus, ist der Journalismus in Österreich und ist auch feministischer Journalismus in Österreich?
Je nach Medium, glaube ich, unterschiedlich, aber insgesamt natürlich leider sehr weiß. Mhm. Also es gibt da einzelne Medien, würde ich sagen, wie den Standard, die sich da schon sehr bemüht haben, etwas zu tun, wie mit dem Projekt Da-Standard, das
ja
jetzt so nicht mehr gibt.
Aber ich wollte gerade sagen, das gibt es ja gar nicht
mehr,
oder?
Nein, aber zumindest sind so neue Redakteurinnen auch so zum Standard gekommen. Und ich glaube, da denkt man das schon auch mit. Es gibt natürlich so Medien wie Biber, wo das auch der Sinn des Projekts ist. Und ich glaube, die haben das zum Beispiel sehr gut gemacht, sich mit anderen Medien zu vernetzen und Kooperationen zum Beispiel auch mit dem ORF, also wo dann wirklich viele Leute von Biber jetzt Top-Jobs in den Medien wirklich haben. Ich glaube, beim ORF gibt es da auch ein gewisses Bewusstsein, aber insgesamt schaut es natürlich relativ düster aus. Ja, auch bei feministischen Medien, also bei Anschläge selbst, können wir uns nicht unbedingt rühmen. Also wir sind aktuell keine rein weiße Redaktion und wir bemühen uns auch bei den Autorinnen da drauf zu achten, aber ja, es gibt immer wieder Ausgaben, wo der Schnitt sehr schlecht ist und wir sind da laufend dran und denken es schon immer mit, aber wir haben durchaus Verbesserungspotenzial.
Ja.
Ja, ich glaube, gibt es kaum Medien, die da nicht Luft nach oben haben.
Ja, aber worin glaubst du liegt es? Hat es auch damit zu tun, dass eben auch schon in der Ausbildung und in sozusagen beim Zugang zu Journalismus überhaupt schon solche Hürden gibt, dass man gar nicht so weit kommt als Person, die nicht weiß ist zum Beispiel?
Ja, also ich glaube, wenn man sich das anschaut, im Bildungssystem gibt es da schon sehr viele Hürden, dass schon weniger Personen es überhaupt dorthin schaffen, unter Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Das ist schon das erste Problem. Und dann gibt schon Strukturen, das habe ich auch bei Anschlägen immer wieder gemerkt, die einem einfach gar nicht bewusst sind, Sachen, die man nicht hinterfragt, was einem dann immer wieder auffällt.
Was zum Beispiel ist dir da aufgefallen?
Einfach, ich glaube, mir fällt jetzt kein gutes plakatives Beispiel ein, aber auch einfach zum Beispiel, als wir auch die erste Redakteurin hatten mit einer Behinderung, wo man dann sieht, dass ganz andere Aspekte und Themen im Heft landen und man denkt, warum konnten wir die vorher nicht schon mitdenken?
Ja, ja.
Dass dann halt oft an solchen Personen hängt und dass das auch wirklich sehr viel Arbeit ist, das permanent zu reflektieren und mitzudenken und halt auch irgendwie Strukturen zu schaffen, dass man es auch irgendwie institutionalisiert und das nicht immer an einzelnen Personen hängt und dass nicht auch die Redakteurin mit Behinderung jetzt immer zuständig sein muss für die Themen in Sachen Behinderung und die Redakteurin mit Migrationsgeschichte für die Migrationsthemen, also das soll es ja auch nicht sein. Und ja, sobald man da neue Leute gewonnen hat, finde ich, sieht man dann schon auch, dass man einfach einen Zugang hat zu anderen Netzwerken, andere Diskussionen entstehen. Also wenn man in einer sehr homogenen Gruppe ist, sind das halt auch glaube ich, dieselben Themen, die sich da reproduzieren. Und ja, das ist nur ein positiver Effekt, wenn neue Leute dazukommen und dadurch wieder andere Leute dazukommen. Da ändert sich sehr viel in den Strukturen, das erlebe ich als sehr positiv.
Ja, mein Podcast ist auch ein Sea of Whiteness bis jetzt, so ziemlich, was die Gäste betrifft, und ich bin nicht stolz drauf. Ich bin nicht stolz drauf. Gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne loswerden würdest in Bezug auf Feminismus und Journalismus, in Bezug auf all die Themen, die wir heute besprochen haben?
Ich bin einerseits so überrascht, froh, glücklich darüber, dass so viele feministische Themen den Mainstream, nenne ich es jetzt mal, erreicht haben. Also seit ich denken kann, war Feminismus noch nie so präsent. Das finde ich großartig. Und da würde ich mir aber auch wünschen, dass bestimmte Themen nicht unter die Räder geraten, weil ich habe das Gefühl, dass schon auch die Personalisierung zum Beispiel sehr stark zunimmt.
Was meinst du mit Personalisierung?
Ja, die feministischen Heldinnen, die denke ich zum Beispiel, die sind, denke ich, einerseits sehr wichtig. Es ist wichtig, feministische Vorkämpferinnen zu würdigen, die Leistungen von Frauen zu würdigen. Aber ich denke, es ist auch eine Gefahr darin, alles auf einzelne Personen zu fokussieren oder zu reduzieren, weil so ein zentraler feministischer Gedanke immer schon das Kollektiv ist, die kollektive Solidarität. Und da, denke ich, ist das ganz wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren.
Aber die Heldinnen passen halt so gut zu einem neoliberalen, zu einer neoliberalen Gesellschaft und zu so einem liberal-feministischen Empowerment-Narrativ, oder?
Genau, das passt da ganz gut rein, ja. Und da denke ich, das sollte man dann immer im Hinterkopf behalten.
Ja. Gut, dann die allerletzte Frage ist, wo findet man dich im Internet? Nochmal, wo findet man die Anschläge? Gibt es irgendwelche Adressen, Tipps, die du gerne loswerden würdest noch?
Anschläge findet man unter anschläge.at. Wir sind auch auf Twitter, Facebook und Instagram vertreten. Meine Website da lautet die Adresse brigitteteisel.net. Dort findet man auch meinen Blog, der zwar jetzt nicht mehr aktuell ist, aber
trotzdem sehr lesenswert.
Ein sehr breites Archiv, wo man auch eine kleine feministische Zeitreise machen kann. Ich bin auch auf Twitter unter Denkwerkstatt. Da bin ich hauptsächlich aktiv, auf Facebook und Instagram, eigentlich nur privat.
Dann vielen lieben Dank.
Ich sag danke.
Vielen lieben Dank, Brigitte, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt immer noch nicht die Anschläge abonniert habt, muss ich wirklich schimpfen, dann findet ihr den Link dazu in den Shownotes. Ein Anschläge-Abo ist auch ein super Weihnachtsgeschenk, das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Auch in den Shownotes findet ihr den Link zu Brigitte Teisels Homepage und den Link zu dem Bündnis Alternativer Medien. Brigitte findet ihr @denkwerkstatt auf Twitter. Die Anschläge findet ihr @anschläge auf Twitter und @an.schläge auf Instagram. Mich findet ihr wie immer @FrauFrasel auf Twitter und Instagram. Den Podcast findet ihr @GroßeTöchterPod auf Instagram. Ihr findet ihn auch auf Facebook, aber da bin ich wesentlich seltener. Im Internet ist Große Töchter außerdem noch unter großetöchter-podcast.at und ihr könnt Große Töchter auch unterstützen unter steadyhq.com/großetöchterpodcast. Wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.